angespielt. Spiele bereits und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast, der länger mal Pause macht, als gut für ihn wäre. Und wir möchten heute mit euch über eine ganz außerordentliche Neuerung sprechen. Und dazu möchte ich erstmal das Team heute herzlich willkommen heißen. Unter anderem ist Dennis Kohl im Studio. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Und als besonderen Ehrengast begrüße ich die als Scheinprobleme bekannte Frau, die öfter mal weniger über Spiele schreibt, aber dann gut. Scheinprobleme, hallo und guten Tag.
Hallöchen.
Und sie ist auch sozusagen der besondere Gast, das besondere Event, das wir heute anpreisen wollen, denn es gibt ja dieses neue Smartphone-System, das noch nicht so lange auf dem Markt ist, also 6 Jahre oder so, und Scheinprobleme hat sich mal zum Vorsatz gemacht, das mal auszuprobieren. Also jetzt, wo die Kinderkrankheiten raus sind, könnte man damit ein bisschen spielen.
Willst du über Symbian?
Nee, ich rede über das andere große Smartphone-System, das nicht Android ist. Und zwar iOS.
Ich bin mir ja wirklich nicht sicher, ob das eine Zukunft hat mit diesen Touch-Gedönsen.
Ich weiß es auch nicht so genau.
Ja.
Ja. So, Spaß beiseite. Frau Scheinprobleme hat sich nach langer Abstinenz ein iOS-Gerät gekauft. Und wir wollen die Gelegenheit mal nutzen, um über die Spiele zu sprechen, die es da so gibt. Und zwar nicht nur über die einzelnen Titel, was wir auch machen werden, sondern auch so über den Zustand des Ökosystems iOS, was ja für Hoffnung, aber auch Frustration gesorgt hat. Und die Perspektive ist halt besonders spannend, deswegen dachte ich, wir machen das jetzt mal. Jemand, der tatsächlich noch nie iOS-Spiele gespielt hat und da jetzt in diese Welt eintaucht, mit zwei alten Hasen an der Seite, also mit alt meine ich Dennis, mit Hase meine ich mich. Und dann können wir auch schon anfangen. Jagoda, ich würde gerne als erstes von dir wissen, warum du überhaupt nach all der Zeit dich noch dazu entschieden hast, ein iOS-Gerät zuzulegen.
Also ich wollte immer schon eins haben, einfach aufgrund der ganzen Spiele. Man hat ja ständig irgendwas gelesen mit und hier tolles iPad oder iPhone-Spiel und hier jenes und das sah immer alles so schön bunt und fancy und cool aus und ich wollte auch einfach immer gerne mal da mitmischen und ich habe einfach ein iPad geschenkt bekommen. Badabum und so.
Wow! Also,
ja, genau, richtig toll und iPad 4 und dann konnte ich endlich mal im App Store so richtig schön rumstromern.
Das ist also tatsächlich so, dass du wegen der Spiele versucht warst, dir so ein Gerät zuzulegen.
Natürlich, ja. Ich habe ich habe ein Android,
ja.
Ein schönes Google Phone, aber das macht einfach keinen Spaß. So die ganzen Casual Games Kram, ich habe es immer wieder ausprobiert, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Es war immer alles zu klein und zu, weiß ich nicht, so schlecht zu handeln und diese ganze Mobile-Games-Sache, auch das hat sich mir total verschlossen. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich immer gesehen, im App Store gibt es immer diese tollen Sachen und das sah immer so toll aus. Auch wie iTunes kann man ja auch mal ein bisschen rumstöbern, das habe ich immer gemacht. Und genau, wegen der Spiele.
Oh,
was also denn sonst?
Würdest du jetzt sozusagen die Android-Spielewelt zusammenfassen als ist doof und stinkt?
Es sind ja teilweise dieselben Spiele, ja. Es ist ja nicht so. Aber vielleicht ist es einfach auch von der Größe. Das Smartphone einfach von der Größe her nicht so viel hergibt. Und beim iPad hast du halt einfach ein ganz anderes Spielerlebnis.
Okay, dann hättest du ja auch ein Google-Tablet kaufen können, aber gut.
Nee.
Dennis, gesetzt den Fall, Jagoda käme jetzt zu dir und hätte vorher gesagt so, du, ich will jetzt viel Geld in ein iPad investieren, weil Spiele sind so geil. Hättest du da zustimmt genickt und gesagt, eine weise Entscheidung, junger Padawan, oder hättest du dann eher davon abgeraten?
Ich hätte, glaube ich, dasselbe gesagt, weil das Ding ist, ich habe mir aus demselben Grund eins gekauft.
Juhu.
Weil ich einfach eine ganze Weile das auch beobachtet habe und bei Freunden gespielt habe und mir dann aber irgendwann gedacht habe, naja, wenn ich irgendwie vernünftig über Spiele berichten möchte, dann brauche ich unbedingt irgendwie so ein iOS-Gerät, weil leider, also egal, was man irgendwie von Apple hält, kommen die meisten mobilen Spiele, die interessant sind, für iOS-Geräte raus. Und dann macht irgendwie ein iPad am meisten Sinn wahrscheinlich, weil es da noch irgendwie am bequemsten zu steuern ist, bis auf Ridiculous Fishing, weil dann sieht man lächerlich aus, wie man sein iPad hin und her wackelt.
Dazu kommen wir später noch. Die Report-Ausrede ist natürlich immer die beste, um sich neue Hardware anzuschaffen. Jagoda, du hast jetzt deinen
Ausrede?
iPad.
Ich schwöre.
Ja, natürlich. Entschuldigung. Wie nennt man das denn? Rechtfertigung klingt auch so. Egal. Ist Dienstwerkzeug natürlich. Jagoda, wie lange hast du denn dein Dienstwerkzeug schon?
Oh, dieses wunderschöne Dienstwerkzeug habe ich jetzt, ich glaube, einen guten Monat ungefähr.
Ja. Und nur ganz kurz, bevor wir zu einzelnen Dingen kommen, hältst du den Kauf für, oder die Schenkenlassung für gerechtfertigt? Nach diesem einen Monat?
Also, ob es jetzt Sinn gemacht hat, mir das zu schenken oder
wie? Nein. Ja. Du wolltest das iPad für Spiele, hast jetzt ein iPad und sagst, haben sich deine Erwartungen erfüllt?
Ja,
oder sagst
ja,
du
ja,
eher
ja,
so,
ja.
Nein, ich möchte lieber ein Brotschneidebrett?
Nein, ich möchte ein iPad für Spiele. Yay!
So. Ich hätte gerne ein Brotschneidebrett.
Dennis, das ist aber heute nicht Thema der Sendung. Bitte halte dich zurück. Sonst darfst du kein Kingdom Rush Frontiers mehr spielen. Aber dazu kommen wir später. So, Frau Jagoda.
Alter Meister.
Was ist denn dein Lieblingsspiel in diesem einen Monat gewesen?
Also ich glaube, da gibt es Unterschiede. Das, was ich am meisten gespielt habe, ist, glaube ich, nicht mein Lieblingsspiel unbedingt. Mhm. Das war einfach der Suchtfaktor. Und zwar, das ist Heyday.
Was?
Ja, das habe ich wirklich am Anfang bis zum Erbrechen gespielt. Da baut man halt so einen Bauernhof und da muss man halt so Kühe melken und sowas. Und es ist bunt und total toll, mit dem Touch-System zu bedienen. Das ist einfach irgendwie ein gutes System. Und ich musste tatsächlich, also es hat In-App-Purchases, so eine Diamantenwährung, das Übliche. Aber
Halt.
Zurecht ohne.
Da wir heute sozusagen den großen Überblick über das iOS-Spiele-Ding machen, musst du sozusagen das so erklären für jemand, der noch vor dem Stadium ist, in dem du dich befindest. Also, noch? In-App-Purchases sind was?
In-App-Käufe?
Also, nein.
Nein, gut. Es ist ein Free-to-Play-Game. Das heißt, ich habe erstmal nichts bezahlt. Ich konnte es mir einfach direkt runterladen und kann es dann einfach spielen. Und das macht auch wunderbar Spaß. Wenn ich aber bestimmte Dinge im Spiel zum Beispiel beschleunigen möchte oder ich hätte gerne irgendeinen tollen Baum oder eine tolle Sitzbank oder einen Brunnen, habe ich die Möglichkeit, mir das sozusagen durch so eine Währung, die es im Spiel gibt, so Diamanten, die für echt Geld zu kaufen. Auch sehr bequem, ne? Das funktioniert alles wunderbar über iTunes Store oder so. Mhm. Und das könnte ich machen. War aber bei dem Spiel nicht nötig. So. Aber ich glaube, es ist gar nicht mein Lieblingsspiel. Ich glaube, das Tollste.
Aber halt, ich möchte ja noch kurz zu Heyday fragen, weil das ist ja wirklich so ein Spiel, wo man halt klickt und dann wartet man, dass was passiert und dann klickt man wieder.
Ja.
Was ist der Suchtfaktor daran?
Seine Farm auszubauen. Irgendwie, dass die schön wird. Und dann habe ich angefangen, Zäune zu setzen und Beeren zu setzen und hier eine Kuh und ich weiß auch nicht, ein Stall. Und das war irgendwie schön. Und dann ist so noch ein gemeines System mit so Lager. Dein Lagerraum ist begrenzt. Und um noch mehr abzubauen und um noch eine größere Farm zu bauen, brauchst du mehr Lagerplatz. Dafür musst du wieder Dinge ernten. Also es ist so ein Perpetuum mobile-Dings oder Teufelskreis, wie auch immer.
Jetzt kenne ich den sehr gut, weil ich habe selber auch gespielt und habe dann aber nach, weiß ich nicht, ein paar Tagen kurz entschlossen die App gelöscht, weil es mir dann doch zu sehr nach einem Zeitfresser vorkommt. Herr Kugel, bist du da auch in Berührung mitgekommen mit Heyday?
Mit Heyday? Ich bin nur in Berührung gekommen, dass ich gemerkt habe, wie Leute angefangen haben, über ihre Kühe zu reden mal wieder. Das hatten wir doch schon mal auf Facebook. Und dann war es vorbei und dann haben es alle gehasst und dann bei Heyday waren alle wieder total happy, weil es so niedlich ist. Und ich habe es nie gespielt. Ich habe es einfach mal ausgelassen. Außerdem war ich ganz suspekt der ganzen Sache gegenüber, weil es kommt nämlich von Supercell. Ich komme aus Finnland, das ist so das nächste Rovio. Das sind die Angry Birds gemacht haben. Und die verdienen gerade unglaublich viel Geld mit diesem anderen Spiel namens Clash of Clans. Das ist so das Bauernhof-Ding für Leute, die Wikinger und Krieger mit Schnurrbärten mögen.
Ja. Das ist seit Monaten ist das ganz vorne auf den Top Gross, wie heißt das? Also die Top-Verdiener-Apps. Die Apps, die am meisten Geld scheffeln, so rum ganz einfach gesagt. Es gibt ja von dieser Sparte-Spiele, also dieses, ich baue mir einen Wikingerdorf, Bauernhof, Hochhaus, Flughafen, irgendwas, eine ganze Reihe. Ja gut, da bist du dann noch auf andere Dinge, ich sag mal, reingefallen?
Moment. Ich habe Tiny Tower gespielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so in die Richtung geht.
Ja, das ist im Prinzip auch dasselbe.
Ist im Prinzip dasselbe. Das ist halt nur in Pixeloptik. Und da baust du halt ein Hochhaus und möchtest das tollste, keine Assoziation weckende Hochhaus bauen der Welt. Sage ich jetzt einfach mal. Aber das hat mich irgendwie schon nach sehr kurzer Zeit wieder losgelassen. Also da hatte ich nicht die Motivation, das irgendwie größer zu bauen, weil das war irgendwie einfach, das war langweilig, finde ich. Ja. So. Und die anderen kenne ich halt schon von PC-Spielen, also diese Ausbausachen, das habe ich halt am PC teilweise. War echt mal Farmarama, habe ich auch mal gespielt, ganz schlimm. Ja, ich schäme mich noch ein bisschen dafür. Und,
das ist okay.
Von daher, Heyday ist jetzt wieder so eine, das hat's, aber ich glaube, das ist jetzt auch vorbei.
Ich habe das längste Spiel, was ich in diese Richtung gespielt habe, ist Pixel People, wo man auch aufbaut und wartet und aufbaut und wartet und dann diese Zweitwährung, also die kann man auch verdienen im Spiel, aber kann man die natürlich auch kaufen. Und ich hatte es dann tatsächlich in einem Anfall von zweiwöchiger Wahnsinnsarbeit geschafft, da irgendwie alles zu erforschen, was es zu erforschen gibt. Und dann kam das Update raus und sagt, hier sind noch 50 Sachen zu erforschen. Und ich so, nein, die App ist schon gelöscht. Ja, aber generell, also ich lade so eine Sache mittlerweile gar nicht mehr runter, weil ich denke, selbst wenn das am Anfang Spaß macht, und das tun ja die meisten dieser Sachen tatsächlich, kommt halt dann auch doch irgendwann der Punkt, wo es gibt nicht diesen Relief, ein Spiel durchgespielt zu haben, sondern es kommt wirklich einfach der Punkt, wo du denkst, okay, jetzt kannst du entweder einmal die Woche reingucken, um deine Mega-Diamanten-Kartoffeln zu ernten, oder du gibst jetzt halt Geld aus. Und das finde ich halt, also auch gerade am Ende eines Spiels sehr frustrierend. Und bin deswegen von diesem Genre ganz los.
Mir geht es da ähnlich. Ich hab irgendwie gar keine Lust mehr auf diese ganzen, man schert das ja irgendwie immer über den Kamm, so Free-to-Play, böse, In-App-Purchase, aber mir geht es eher darum, dass diese ganzen Aufbausachen finde ich irgendwie so sinnlos irgendwie, weil die mir nichts Neues bieten, habe ich das Gefühl. So ein Clash of Clans oder sowas erinnert mich eher an ein abgespecktes Age of Empires. Mit so iOS-typischer Cartoon-Grafik und so. Und dann muss man das dauernd spielen, um weiterzukommen oder tausende Dollar ausgeben, was viele Leute machen. Und ich frage mich aber so, habt ihr denn vor 15 Jahren nicht ein Strategiespiel gespielt? Das ist dasselbe, nur in schlecht.
Aber Moment, ihr könnt doch nicht solche Aufbauspiele per se, finde ich, in Frage stellen. Also so ein SimCity spielt man doch auch. Nee, das hat ja auch seinen Reiz, oder nicht?
Nee. Es geht schon sozusagen ganz konkret um die Kategorie Aufbaustrategie, Free-to-Play mit In-App-Purchases. Also weil das ist ja von der Spielmechanik, ist das ja, und das ist so eine dieser Dinge, die halt durch diese ganzen Facebook und aber halt auch gerade iOS-Spiele so zugenommen haben. Du hast sozusagen keinen simulierten Wirtschaftskreislauf oder im Strategiefall sozusagen hast du kein Prinzip, welche Einheiten gegen welche Einheiten am besten funktioniert, sondern es ist letztlich immer nur eine Frage der investierten Zeit oder des Geldes. Das heißt, es gibt sozusagen keinen Spielgewinn. Bei SimCity ist es ja, wenn du es schaffst, die Stadt so zu halten, dass sie funktioniert, ist das ja deine Leistung. Und das ist es natürlich bei den Aufbauspielen mit In-App-Purchases auch, aber nur in Hinsicht dessen, dass du da halt investiert hast, nämlich entweder Zeit oder Geld. Bei
neuen SimCity kann man sich darüber streiten, ob das
wirklich... Ja, gut.
Aber was ganz interessant war, ich habe für eine Geschichte über Free-to-Play recherchiert und dann gab es diesen einen Artikel, wo es Porträts gab von Leuten, die ganz viel Geld ausgegeben haben in Clash of Clans. Und das waren dann tatsächlich so Leute, die so waren von wegen, da wird mein Nachbar angegriffen. Na gut, gebe ich halt $100 aus und baue eine Diamantenmauer um sein Dorf, um ihn zu beschützen. Und dann gebe ich $500 aus und kaufe mir die Titanenarmee, um den Gegner zu brennen. Das habt ihr davon. Das ist so, ja, jetzt bin ich Nummer 1 auf dem Clash of Clans Server. Yay! Und alle so, Bonze.
die Leute finden das auch gut?
Ja, also denen macht das Spaß.
Also ist nicht so wie Leute, die sozusagen ihr Crackpfeifchen verstecken, wenn man
zum Beispiel... Nee, gar nicht. Das Interessante bei den Leuten, die diese Whales sind, die Leute, die wirklich Geld ausgeben in diesen Spielen, sind Leute, die so viel Geld haben, dass sie problemlos Geld ausgeben können in diesen Spielen. Das heißt, man muss sich gar nicht schlecht für die fühlen. Denen geht's gut.
Okay.
Ja.
Oh. Haben Menschen, die so viel Geld haben, echt Zeit und Bock, solche Spiele zu spielen? Das wundert mich irgendwie. Aber...
Ja, du hast Spaß an Heyday und wenn du unglaublich viel Geld hättest, sodass du 10 iPads hättest oder mehr, dann könntest du dir vielleicht denken, naja, Okay. Warum nicht?
Naja, du hast dann tatsächlich so diesen Kick Nummer 1 in irgendeiner komischen Bestenliste zu sagen, hast jetzt aber erkauft, muss gar nicht die Zeit investiert haben. Wahrscheinlich haben sie deswegen Spaß in großen Anführungszeichen dran. Ja, das ist dieses In-A-Purchase, da werden wir, glaube ich, nochmal drauf zurückkommen, aber also gerade diese, ich hoffe ja, diese Art von Spielen ist langsam tot, aber das ist wahrscheinlich ein Wunschtraum, oder?
Nö, die sind, denen geht's gut. Ja. Wobei ich das auch das Gefühl habe, dass dieses ganze Free-to-Play-Ding sich langsam mehr entwickelt und dann irgendwie immer mehr interessantere Spiele möglich sind, weil es ist ja auch schwer, es sind ja im Grunde genommen MMOs oder sowas, also nicht ganz, aber mit sehr, sehr vielen Spielern in einer persistenten Welt, die man irgendwie tracken muss, total vielen Nutzern, die man betreuen muss und so. Und das ist halt schwer und ich glaube, langsam entwickelt sich die Technik und die Erfahrung der Leute, die das machen, so weit, dass die Spiele komplexer, interessanter werden oder einfach nur ein bisschen raffinierter und sowas. Also so furchtbar ist es, glaube ich, letztendlich nicht. Also ich habe da eine leichte Hoffnung, dass die kommenden Free-to-Play-Spiele, die so in der Mache sind, dann auch spielerisch so ein bisschen interessanter sind.
Du redest jetzt aber nicht von Aufbautiteln, sondern von Free-to-Play generell.
Ja, aber auch vielleicht die Aufbautitel.
Dennis ist der Mann, der auf der Titanic immer noch das Klavier spielt, obwohl ihm das Wasser schon bis zum Hals steht. Jetzt hattest du ja gesagt, es gibt sozusagen, das ist das Spiel, wo du am meisten Zeit verbracht hast, ohne Geld zu investieren. Was ist eigentlich das teuerste Spiel, das du dir gekauft hast?
Ich glaube, das war bei 4,50 Euro oder sowas, Dungeon Village. Das ist auch so Aufbau mit Helden in Pixeloptik ohne In-App-Purchases. Und ich glaube jetzt Kingdom Rush Frontiers hat, glaube ich, auch 4 Euro Keks gekostet.
Dieses Dungeon Village ist ja, das ist so ein ganz seltsames Spiel. Das ist doch dieses mit der, was so aussieht, als ob es von einem normalen Telefon kommt, oder? Mit dieser ganz komischen Bedienführung. So ganz pixelig,
ja, aber das hat ganz normale Touch-Steuerung.
Okay.
Von Kairosoft
ist das. Ja, doch, das ist die Menüführung sozusagen, die man da hat, die könnte man auch problemlos auf irgendwie ein altes Nokia-Telefon übertragen. Die arbeiten noch viel mit so Ausklappmenüs und so, ne?
So, ja, doch.
Ja, genau. Stimmt. Das ist, wie fandst du das?
Gut, das kannte ich aber schon vom Android, aber das war mir da viel zu klein und fummelig und so weiter. Und auf dem iPad macht es nochmal Laune, doch.
Okay, das würde dann aber auch auf einem großen Android-Tablet wahrscheinlich ähnliche Laune machen. Gut, und das andere war Kingdom Rush Frontiers. Kingdom Rush ist ja ein Tower-Defense-Spiel. Das ist auch ein Genre, das mir sehr, sehr, sehr viel Spaß bereitet hat. Also generell, aber auch gerade oft auf Touch-Devices. Kingdom Rush, das erste, war sehr gut ausbalanciert, hat viel Spaß gemacht. Die Rätsel waren sowohl, dass man halt irgendwie seine Türme, man kann sie nur an bestimmte Stelle bauen, da laufen die Feinde vorbei und man muss gucken, dass die nicht am anderen Ende aus dem Level rauslaufen, indem man sie beschießt mit Dingen und da Sachen hinbaut. Jetzt ist das zweite rausgekommen. Ich habe es bis jetzt nur gehört, weil der Herr Kogel die ganze Zeit damit spielt. und könnten Sie das mal kurz?
Ja, gerade es kommen wieder Sandwürmer.
Und es hört sich halt genauso an wie der erste Teil. Plus, was ich gehört habe, es gibt dort jetzt In-App-Purchases. Also das heißt, man kauft nicht für 4,50 Euro, was für ein iOS-Spiel ja ein teurer Preis ist, ein Spiel, sondern muss dann auch noch irgendwie Sachen dazu kaufen oder kann Sachen dazu kaufen erstmal. Aber gerade die Sound-Samples sind ja wirklich genau dasselbe wie das erste Kingdom Rush. Ja, Goda, hast du das erste gespielt?
Ja. Bis zum Erbrechen. Das erste war toll. Und ich glaube sogar, das Design ist irgendwie ähnlich oder gleich. Oder zumindest teilweise die Charaktermodelle scheinen gleich zu sein.
Ja, schon sind gleich. Es gibt neue Feinde, neue Charaktere und sowas. Aber was mir aufgefallen ist, die Macher kommen aus Südamerika. Und es war ja so eine, also Kingdom Rush, das erste war so ein Kingdom Rush, das erste, war so eine riesengroße Mini-Erfolgsgeschichte, einfach ein Flash-Game, das dann zu so einem Riesen-Hit wurde. Bei Frontiers haben die einfach sehr, sehr viel mehr Zeit reingesteckt in die Animationen und in die Level und es ist unglaublich liebevoll gemacht. Also Kingdom Rush war schon niedlich, weil es hat diese kleinen Pixel-Charaktere, die rumlaufen, diese kleinen Cartoon-Charaktere, die so rumlaufen, die Türme und Jetzt sind die Level auch noch voll mit irgendwie kleinen Details und sowas. Also zum Beispiel am Anfang gibt es irgendwie ein Level, wo auf einer Klippe dann so diese Tusken Raider aus Star Wars rumhocken und dich unterstützen, indem sie mit dem Scharfschützengewehr irgendwie Barbaren abschießen. Und später gibt es einen Mammut und das pupst, wenn man da drauf tappt. Und es ist super gut. Es ist einfach nur super niedlich. Und was neu dazu gekommen sind die Helden. Das sind dann so Spezialeinheiten, die man frei über die Karte schicken kann, weil die Türme sind ja fest und die Helden kann dann in die Bresche springen und es gibt verschiedene Helden. Und dann kommen aber die In-App Purchases, weil es gibt drei Helden im Spiel, die man einfach so freispielen kann. Das ist so ein Krieger und eine Assassine und so ein lustiger, so eine Mischung aus so einem Arnold Schwarzenegger Barbaren-Schamane, der Wildschweine beschwören kann. Das ist ganz toll. Und dann kann man aber noch weitere Helden kaufen für relativ viel Geld. Also dann gibt es irgendwie einen Piraten mit einem Papagei auf der Schulter für 2,69 oder einen Drachen, der teurer ist als das Spiel an sich.
Was?
Ja, der kostet irgendwie 6 Euro und das Spiel kostet 4,50.
Wow.
Ja.
Und hast du das auch schon gespielt, Jagoda?
Ja, ich habe schon gespielt. Ein paar Level habe ich schon durch.
Und hat es den Kauf gelohnt?
Doch, bis jetzt schon. Also ich hoffe, ich komme ohne diese Superhelden weiter. Also es macht wirklich immer noch genauso viel Spaß. Und diese Erweiterung mit diesem einen Helden ist einfach echt toll. Also es gibt nochmal, den kann man ja auch leveln und sowas. Also und Punkte verteilen, das macht halt einfach irgendwas. Hat diesen
Sucht-Faktor
und das macht echt Spaß.
Du hast schon nochmal einen Zusatzheld gekauft?
Nee, habe ich nicht. Also dieser Held an sich, also es gibt ja, wie Dennis schon sagte, 3 frei.
Ach so.
Und ich habe die Assassinen jetzt und die ist schon cool. Macht Spaß, ja.
Und da sind dir 4,50 € auch nicht zu viel?
Nee, überhaupt nicht. Es funktioniert einfach, es ist alles schön und für ein gutes Spiel doch, das passt.
Wie ist denn generell so dein Verhältnis zu Preisen von Spielen im App Store?
Also ich hatte einen Wendepunkt, muss ich sagen, jetzt in dem Monat.
Okay.
Muss ich jetzt vielleicht mal ausholen.
Ja.
Ich schaue jetzt nach Apps, die Geld kosten. Weil ich hatte da ein Erlebnis mit Candy Crush Saga. Ja.
Das ist
bei diesen meistverdienenden Apps irgendwie, befindet sich auch immer ziemlich weit oben. Es ist ein Three-Match-Spiel, also wo du halt so 3 irgendwas aneinander reißt und dann verschwindest und so weiter mit Bonbons. Ja, also es ist knallig, quietsche, monsterbunt. Also sowas Buntes hat man selten gesehen. Und es ist kostet nichts. Also es ist ein Free-to-Play.
Mhm.
Und das hat so üble In-App-Purchases. Also wirklich, das hat mir die Sprache verschlagen irgendwann. Du hast zum Beispiel ein Level, du hast ein bestimmtes Missionsziel, da machst du halt dein Spielchen, wo du deine 3 Sachen da aneinander reißt. Und dann, wenn du das Level nicht schaffst, das Missionsziel, kannst du das 5-mal versuchen. Und wenn das nicht klappt, dann darfst du entweder, ich glaube, eine Stunde warten, dann hast du wieder ein Leben frei. Oder du kaufst dir das. Ja, und das wird auch immer sofort, oh, du könntest jetzt noch 2 Züge machen, kauf sie dir doch. Ja? Oder beenden und dann kannst du eine Stunde später mal wieder versuchen. Und dann habe ich tatsächlich die ersten, ich glaube, 30 Level so mich da durchgehakt irgendwie.
Mhm.
Und ohne zu bezahlen irgendwas. Und dann kam, so, die nächsten 500 Level, schalte sie doch frei hier. Oder die nächsten 20, nur für 1,99 Euro. Dann wieder die nächsten 20, wieder für 1,99 €. Und also ich kann quasi gar nicht mehr weiterspielen. Und das ist so dreist, finde ich. Also wenn es das erweitert, ist ja die eine Sache. Und das hat mich echt ziemlich wütend gemacht, dass ich jetzt wirklich versuche, In-App-Purchases zu meiden, was nicht funktioniert. Das ist irgendwer hat zu mir gesagt, ich kam zu spät zu iOS. Es wäre früher anders gewesen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach jetzt so ein Spiel, das du so direkt kaufst, ohne In-App-Purchases, ist echt schwer zu finden.
Lass uns zurück zu Kingdom Rush Frontiers führen, weil da hast du ja gesagt, du hast jetzt ohne diese In-App-Purchase gespielt. Dennis hatte, glaube ich, eine interessante Geschichte, warum man das doch irgendwann braucht.
Ja, und zwar sind die Helden nicht das Einzige, was man mit Geld kaufen kann. Es gibt auch einen internen Diamantenladen. Immer müssen es Diamanten sein. Ich weiß nicht, warum alle Leute so besessen sind von Diamanten. Und in diesem Diamantenladen kann man sich so kleine oder auch gar nicht so kleine Boni kaufen, die dir helfen, die Levels zu schaffen. Also gibt es zum Beispiel die Bombe, die alle Feinde sofort umlegt oder das Zusatzgold, das man am Anfang hat oder eine Dynamitstange, die man werfen kann oder sowas. Und diese Dinge braucht man nicht, wenn man ganz normal spielt. Also wenn man einfach nur diese Kampagne spielt, diese verschiedenen Level auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, dann braucht man die wahrscheinlich nicht. Man schafft es auch so, außer man ist schlecht, dann könnte man die vielleicht gebrauchen. Und man kriegt im Laufe des normalen Spiels recht viele von diesen Diamanten. Also zum Beispiel spiele ich gerade, der sechsten Welt oder sowas und habe 2000 davon. Diese Bombe kostet 999. Man verdient die sich also doch durch reguläres Spielen ganz gut. Aber es gibt auch diese Herausforderungslevel. Die sind ganz interessant. Das sind die interessanteren Level, finde ich, weil da hast du Beschränkungen, da hast du eine größere Herausforderung, da musst du mehr diesen Puzzle-Aspekt betonen. Das war im ersten Teil sehr toll. Und hier ist es aber so, vor allem bei den späteren Levels, entweder bist du super gut oder du benutzt diese Dinger. Und meine Freundin spielt das sehr, sehr obsessiv und ist noch besessener davon als ich. Und ist halt an den Punkt gekommen, wo man wirklich diese Hilfsmittel braucht, um die Level zu schaffen. Weil sie ist halt echt gut in Kingdom Rush. Ja. Und sie braucht halt trotzdem diese Booster, um das zu schaffen. Und man versucht es halt mehrmals. Und dann gehen einem irgendwann die Diamanten aus. Und dann kann man entweder die Diamanten kaufen oder man geht wieder in die alten Levels und fängt an zu grinden.
Oh.
Und das finde ich ein bisschen uncool für ein Spiel, das im ersten Teil diese Puzzle-Sachen eben so schön gemacht hat und so, dass man halt sich einfach nur überlegen musste, wie platziere ich die Türme, wie halte ich die Gegner auf, wie manage ich die
Upgrades. Ist das in den normalen Leveln dann so, dass man da quasi mehr oder weniger machen kann, was man will und dass das Puzzeln gar nicht so wichtig ist?
Würde ich so nicht sagen, aber es ist halt auf jeden Fall einfacher. Also es ist halt, bei den normalen Level hast du irgendwie Lebenspunkte und du darfst ein paar von denen verlieren. Also irgendwie 20 Lebenspunkte hast du in den normalen Level. Jeder Feind, der durchkommt, zieht dir einen ab. Ja. Also wenn ich Schwierigkeiten habe, dann verliere ich so ein paar Leben oder sowas. Und bei den Herausforderungen ist es so, dass du nur ein einziges Leben hast, also ein Gegner reicht, der durchkommt und dann bist du weg. Und das heißt, du musst halt sehr, sehr viel stärker darauf achten, wo du die Türme platzierst und so. Ja. Und es gibt halt verschiedene Beschränkungen. Zum Beispiel gibt es Türme nur bis zu einem bestimmten Level. Also kannst du zum Beispiel nicht deinen Liebling-Supermagier-Turm einsetzen, sondern nur Bogenschützen oder sowas oder nur bestimmte Turmstärken und so. Das ist ganz schön, eigentlich sehr, sehr ausgefeilt. Und das war im ersten Teil super geil. Und hier ist es halt so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen kompromittiert dadurch, dass du dir den Weg da auch freikaufen kannst.
Aber ich mochte es bis eben. Als ich das noch nicht wusste, ging es mir besser. Ich will das nicht wissen.
I'm sorry, we spoiled you.
Ich hab immer noch Spaß dran. Aber so ein bisschen, so eine kleine Stimme im Inneren ist so. Ja.
Faden verloren. Oh mein Gott, den Faden gibt es als In-App-Purchase.
aber Spiele, die man für Geld kauft und die sowas nicht haben, darauf stehe ich auch.
Ja, aber gibt es sie denn überhaupt noch?
Ja, ich habe das, wo ich zuletzt dran gehangen bin, ist Impossible Road. Das ist fantastisch, das ist großartig.
Das
habe ich irgendwie für 1,79 gekauft. Das ist ein Spiel, das ist so das neue Hexagon. Wem das was sagt, der wird sofort.
Super Hexagon, meinst du?
Super Hexagon, ja. Impossible Road ist ein Spiel, wo man einen Ball, eine verrückte Achterbahn runterrollt. Und diese Achterbahn sieht so ein bisschen aus wie so eine DNA-Spur.
Aha.
Und dazu gibt es so einen geilen Techno-Soundtrack. Und man steuert diesen Ball. Und am Anfang ist es zu schnell, um irgendwas zu schaffen. Und man denkt, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Oh Gott, es geht nach links und nach rechts und nach unten. Und dann merkt man kann den mit dem Ball einfach viel weiter nach unten hüpfen und so krass auf der nächsten Spur landen. Ich versuche das und es klappt nicht und ich fliege vorbei. Und dann macht das so ein wah, 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 wah. Und man ist tot. Und es ist einfach nur so ein Highscore-Spiel.
Ja,
ich habe 68 Punkte, ja.
Okay.
Wenn man gut ist, hat man so 300 oder sowas.
Wow. Hast du auch eins von diesen, wie heißt das so schön, Skill-Based Games dir angetan, die es da gibt, Jagoda?
ich überlege gerade.
Ja, Super Hexagon, Ridiculous Fishing.
Doch. Aber ist das Skill-based? Ja, gut.
What?
Phishing.
Was? Super Hexagon.
Ja, Super Hexagon. Ja, Super Hexagon. Also, ist gut, ist gut. Ich nehme alles zurück. Ich habe gerade nur dickeres Phishing gedacht. Da braucht man, glaube ich, nur Geduld oder so. Super Hexagon, natürlich. Aber das hatte ich schon auf dem PC, mehr oder weniger. Da bin ich schon gescheitert. Ganz oft und gerne. Und dann habe ich es mir jetzt hier nicht nochmal angetan. Also ich habe es zwar, weil ich es mal gewonnen habe irgendwo. Und
was? Schweine!
Aber ja. Und Ridiculous Fishing ist einfach toll. Das muss man spielen, finde ich.
Warum? Also weil Ridiculous Fishing, das Spiel, wo man sozusagen Fische, erst versucht man Fischen auszuweichen, wenn man seine Angel nach unten wirft. Und dann... dann zieht man die Angel nach oben, schießt die Fische in die Luft, muss sie abschießen. Das ist so ein Spiel, das schreit auch nach In-App Purchases, die es da nicht gibt. Mhm. Aber es ist auch so sinnlos.
Nein, du kannst Sachen kaufen. Du kannst eine Mini-Shotgun, du kannst eine Auto-Shotgun, du kannst lasern und überhaupt, das muss man spielen, weil, und dann erzählt man Menschen von diesem Spiel, ja, und dann angelst du da und dann kommt die Angel hoch und dann nimmst du die Shotgun und schießt die Fische alle ab und das ist so cool und alle gucken dich immer nur an. Ach, es ist toll. Also es ist auch ein super Anekdotenspiel.
Ja, aber wo ist genau genommen der Unterschied zwischen Farm Day, Heyday und Ridiculous Fishing?
Also mit solchen Fragen kann ich nicht arbeiten, Markus.
Wieso nicht? Das
funktioniert nicht. Hä? Wo ist der Unterschied?
Nee, es sind beide Spiele, wo du durch Investieren von Zeit Dinge freischalten kannst.
Ja, Zeit und ein bisschen Geschicklichkeit. Und es ist doch ein ganz. Also, da baue ich doch nichts auf. Ich baue ja nicht irgendwie ein Boot auf, eine Bootwelt oder sowas, keine Ahnung. Es ist auch viel lustiger. Es hat super viel Humor. Und es sieht schön aus. Ich weiß auch nicht. Hilfe, die Frage ist komisch.
Ich finde sie völlig gerechtfertigt, weil es halt so auch eins, also Super Hexagon zum Beispiel, das Spiel, wo man mit einem kleinen Dreieck Wänden ausweicht und sagen, einfach die Verbesserung, die man erzielen kann, ist, dass man besser wird. Und Ridiculous Fishing, so ein Spiel, wo du halt das Level spielst und mehr oder weniger durchkommst und dann dir irgendwann Sachen kaufst von den gespielten Goldstücken und dann hast du es irgendwann alles gekauft und dann spielst du es doch wahrscheinlich gar nicht mehr.
Du hast ja dann die Fische noch nicht alle entdeckt. Du hast ja auch diese Library, wo dann halt deine entdeckten Fische drin vorkommen. Und dann gibt es halt die super seltenen Fische, die es nur in ganz tiefen Gewässern und so weiter gibt. Und die total lustig sind und verrückte Dinge machen und auch komisch heißen. Es ist einfach mit diesem Humor. Und du möchtest die dann alle fangen. Und dann angelst du halt weiter. Also ich bin dann irgendwann relativ durch gewesen oder sowas. Und dann fehlten aber noch ein paar Fische und dann habe ich halt wieder von vorne angefangen mit meiner unendlichen Leine und dann ging es weiter.
Aber die Frage ist, sagen, hättest du das Spiel so genauso inbrünstig bedient, wenn es diesen Geschicklichkeitsteil nicht gegeben hätte, sondern nur sozusagen die Freischaltdinge?
Nee.
Warum nicht?
Nee, das macht ja schon Spaß. Du hast eine Kettensäge, mit der du dann durch Fische durchsäbelst. Also ich denke,
naja, aber
alle Fragen beantwortet.
Aber mal angenommen, du könntest die Kettensäge trotzdem kaufen, aber es würde so sagen, das eigentliche Spiel würde eher mehr oder weniger automatisch vonstatten gehen. Wäre das nicht genau derselbe Reiz des Freischaltens?
Die Geschicklichkeit macht Spaß.
Ridiculous Fishing hat ja ein absolut geniales Gameplay-Ding. Dieses, also ja. du schmeißt die Leine ins Wasser. Du musst dann die Leine so tief nach unten kriegen wie nur möglich, indem du Fischen ausweichst und dann fängst du einen Fisch und dann versuchst du, deinen Weg wieder zurückzulegen und musst dann die Fische wieder fangen und dann schießt du sie alle ab mit der Schrotflinte. Das ist ein fantastisches kleines Dings und es passt so wundervoll auf die Form von so einem Telefon oder einem Tablet, weil es geht ja einfach nur in diesen Graben runter, in diesen Brunnen des Meeres. Meine Metaphern werden immer bemühter. Aber Ridiculous Fishing ist auch ein Ding, halt ohne In-App Purchases. Wie viel hat es gekostet? 1,79 oder
ja,
sowas?
Genau.
Ich habe es auch eine Weile ganz viel gespielt und jetzt war das erste Mal seit bestimmt 2 Monaten oder sowas, dass ich es wieder angefasst habe.
Okay.
Aber ich bereue das nicht.
Also ich habe mich angefasst, aber ich bereue... Wait, wait!
Moment.
Es ist okay, Ridiculous Fishing zu spielen. Das Stigma muss man entfernen. Nein, aber es ist halt, also mir geht's mit diesen Kaufspielen irgendwie so, ich gebe total viel Geld aus. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich ausgebe im App Store dafür, dass ich dauernd irgendwelche Spiele kaufe. Dann spiele ich sie eine Weile und dann fasse ich sie nicht mehr an. Und wahrscheinlich, wenn man jetzt ganz wirtschaftlich daran gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich viel besser mit ganz vielen Free-to-Play-In-App-Purchase-Spielen fahren, die ich mir kaufe, die ich genauso lange spiele wie, oder die ich, Quatsch, kaufe, die ich mir hole, die ich dann genauso lange wahrscheinlich spiele wie Ridiculous Fishing oder Impossible Road. Und dann höre ich auf damit und dann habe ich vielleicht nichts bezahlt oder 89 Cent für ein lustiges Schwein oder so. Und aber trotzdem, ich weiß nicht, wir machen diese...
Ich wollte gerade sagen, der Unterschied ist, glaube ich, sozusagen, die nach dem einen Spielen hast du Spaß gehabt und hüpfst sozusagen, also in der Metapher über eine Blumenwiese, die über dir ein Regenbogen aufgespannt ist, während Einhörner darauf herumreiten, also auf dem Regenbogen. Und das andere, also das Free-to-Play-Spiel ist sozusagen, du hast dann halt auch deine Zeit irgendwie rumgebracht, aber halt eher in so einem stinkigen Kellerloch, wo Äpfel vergammeln.
Ja, mein Problem damit ist eigentlich gar nicht so sehr, dass die Spiele keinen Spaß machen. Die sind ja vielleicht ganz okay, sowas wie...
Aber besser sind sie auch nicht. Sie sind halt immer ganz okay.
Aber allein, dass man Geld ausgeben kann in diesen Spielen, reißt mich irgendwie dauernd aus denen raus. Und ich fühle mich immer so unter Druck gesetzt. Ich denke mir immer, naja, aber vielleicht, also ich habe das jetzt umsonst gekriegt, aber wie viel mehr Spaß könnte ich haben, wenn ich noch 89 Cent, habe ich den richtigen Spaß? Richtig?
Das ist total schön ausgedrückt, weil das ist genau so das, was mich auch daran stört. Und bei mir geht es tatsächlich, also ich fand den Satz total schön, den Jagoda vorhin gesagt hat, ich habe angefangen nach Spielen zu gucken, die Geld kosten. Das ist genau so was ich gemacht habe. Also ich würde tatsächlich, wenn es im App Store einen Filter gäbe, blende Spiele aus, die In-App-Purchases haben.
Ja, sofort.
Würde ich sofort anwerfen. Ja. Man muss dazu sagen, es ist natürlich so, das ist noch zweischneidig, weil ich finde, es gibt tatsächlich Spiele, wo man sagen kann, es hat eine Berechtigung, dass man sagt, also hier irgendwie noch eine Kampagne kostet dann nochmal Geld oder so. Das finde ich halt durchaus okay. Aber sozusagen, wenn man Spiele ausschalten können, kaufe virtuelle Währung, die auch im Spiel dann als echte Währung verwendet wird, das würde ich sofort. Mhm. Sofort anmachen und nie wieder ausmachen.
Ja. Habt ihr eigentlich das iPad oder die ganzen anderen mobilen Geräte mal genutzt für diese ganzen lokalen Multiplayer-Spiele, also sowas wie Space Team und sowas?
Space Team!
Space Team!
Bamfu!
Bamfu und Fingel und sowas.
Ja.
Jagoda, hast du das mal gespielt?
Nein?
Nein, gar nicht.
Oh!
Muss ich das wohl?
Ja, musst machen? Du. Also tatsächlich, also ist das eine Sache, die man also wirklich anraten sollte. Also um kurz die Geschichte zu erzählen, wo ich gemerkt habe, dass es wirklich, wirklich viel Sinn macht, ist, ich habe eine Mutter, ja, das mag euch überraschen, aber ich habe eine. Und die ist, was den Kauf technischer Geräte angeht und die da auch noch teuer sind, also Apple-Geräte eher skeptisch eingestellt. Aber ich war mal bei ihr zu Besuch und dann haben wir eine Runde Multipong, Achtung, Space Team, glaube ich, gespielt. Und dann meinte sie zu ihrem Angetrauten, der jetzt gerade überlegt, sich ein Tablet zu kaufen, ob es nicht so wäre, dass man das, wenn das Tablet gekauft wird, dass man nicht das teurere kauft, weil darauf könnte man ja dann auch diese schönen Spiele spielen. So, und da gibt es natürlich also wirklich ganz viele tolle Sachen. Hast du davon noch nicht gehört oder hat sich das einfach nicht interessiert?
Doch, ich habe davon gehört, aber ich habe es verdrängt. Es gibt so vieles, was ich da noch, ich arbeite mich da so durch. Ich habe mir gerade alles notiert, Space Team, Multipong, Fingel, richtig? Gut.
Ja, das sind, also
wird
wir können
alles noch gespielt.
Sehr gut, sehr gut. Also Space Team ist total super. Das ist so ein Spiel, wo man, das ist so an Star Trek angelehnt, im Sinne von, da werden ja immer so Worte gesagt. Bitte obludieren Sie den Applarator. Und Space Team ist so ein Ding, das wird lokal Multiplayer, werden iPads zusammengeschaltet und dann hat man so einen Teil eines Bedienpuls auf seinem iPad. Also ich habe hier zum Beispiel einen Delta Strap, einen Paragrid, eine D-Blade und dann sagt das Spiel einem, was man machen muss. Zum Beispiel bind den Kiloglob. Dann muss Dennis auf seinem
Gerät... peel mal den Bioquarz.
Ich peele den Bioquarz. Sword Impending Doom. Und dann sagt man sich halt immer gegenseitig, was das sozusagen...
Das ist, glaube ich, bei dir.
Stimmt.
Aber aktivier mal den Metachord.
Aber nur, wenn du den Kyloglobe bindest. Ja, wo ist denn der Metachord? Ich habe keinen Metachord.
Ich habe einen Metachord.
Rationalized Choices. Und so geht das die ganze Zeit. Man sieht halt auf seinem... Display sozusagen Anweisungen, die man halt durchführen soll, muss die aber den anderen Leuten mitteilen und dann gibt es ab und zu noch so Sachen, die alle gleichzeitig machen müssen.
Delta Strap.
Zum Beispiel Everybody Shake. Und dann muss man sein iPad hochnehmen und schütteln und dann weicht man
Enable D-Blade.
Meter aus. Schluss jetzt!
Okay. Dann sterben wir halt.
Dann sterben wir halt, genau. Und dann auf dem Display ist noch sozusagen, ist das so dargestellt, dass wie so ein Bedienpanel, das geht dann auseinander und da läuft so Us raus und das muss man irgendwie wegwischen und so. Das ist wirklich total großartig. Eine total simple Idee, die aber wirklich, wirklich super funktioniert. Das solltest du wirklich mal probieren.
Klingt super.
Genau, Multipong. Multipong ist im Prinzip wie Pong, aber mit vier Seiten und in sehr schöner Optik. Also es ist so gemacht wie so ein Holzkasten, wo so Glasscheiben drin sind und hinter Metallblenden kommen die Bälle vor. Und dann hat man so ein kleines Metallding, das man hinher schieben muss, um den Ball wieder abzufangen. Und dann gibt es auch Extras, die vom Spielfeld eingesammelt werden. Das ist alles total super. Und Bamfu kann ich tatsächlich auch noch sehr, sehr empfehlen.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Bamfu ist so, dass die, dass es da auf dem Spielfeld gibt es verschiedene, verschiedene Farben, also verschiedene Felder von Farben und die Felder wechseln immer hin und her ihre Farben und wenn du drauf tappst, zumindest bei bestimmten Feldern, ist es so, dass die dann diese Farbe annehmen. Und dann muss man einfach auf dem Feld sozusagen mit seinem Finger rauf, jeder darf nur einen Finger nehmen. Und wenn alle Farben gleich sind, dann hat derjenige das Spiel gewonnen, dessen Farbe da ist. Und dann kann man natürlich einerseits auf diese Sachen klicken und andererseits versuchen, den anderen daran zu hindern,
auf das Display. Ich habe das, dass es mit dem einen Finger war, habe ich nicht ganz verstanden.
Wir müssen hier mal kurz, Entschuldigung, wir sind gleich wieder da.
Markus hat erstaunlich starke Finger.
Ja, meine rechte Hand ist gut trainiert, wenn du weißt, was ich meine.
Nein.
Manchmal reicht es auch einfach, schnell zu sein.
Ja.
Ich frage mich tatsächlich, ob es irgendwann so dazu kommt, dass so iPads, dass jemand mit seinem Finger so stark darauf haut, dass der, dass das Display dann durch ist und man einfach so ein iPad um seinen Finger
hat. Ja, das kommt übrigens, das Spiel kommt von aus Holland, von einem Typen namens Adrian de Jong. Und das andere Spiel, das er gemacht hat, heißt Fingel und ist ein bisschen anders. Also Bamfu ist so ein Kung-Fu-Fingerspiel und Fingel ist ein erotisches Fingerspiel für zwei. In Fingel muss man verschiedene Figuren nachmachen mit seinem Finger und dann schieben sich Finger ineinander und reiben sich Finger an Finger.
Also ich habe tatsächlich mir ein Video von diesem Spiel angeguckt. Das ist halt so, du hast verschiedenfarbige Vierecke, die wandern halt auf dem Spielfeld hin und her und jeder hat sozusagen seine Farbe und muss dann diese Vierecke greifen und in eine bestimmte Zielposition bringen. Und das wird dann, das ist halt wie so eine Art Fingertwister. Und es ist aber wirklich so, also die Gesten, also weißt du, da wandert so ein Zeigefinger so zwischen die gespreizten Fingern eines anderen. Und ich habe mir versucht, eine andere Situation vorzustellen, außer ein Date, das noch vorm ersten Mal knutschen ist. Und es ist mir nicht gelungen. Also wer sonst soll sowas spielen?
Also ich finde, es ist ein super gutes Spiel, dass man mit Leuten spielen muss, die sowas sehr, sehr unangenehm finden.
Du meinst körperlichen Kontakt im Allgemeinen?
Aha. Oder irgendwie Männer, die es merkwürdig finden, die Finger von anderen Männern zu berühren. Und so weiter und so fort. Und das ist super gut. Und dann kommt man so, hey, Kumpel, ich hab ein geiles Multiplayer-Spiel. Hab ich mehrmals sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Ja.
Das war eins der ersten, ne? Finger. Das ging, glaube ich, ganz schön durch die Presse, weiß ich noch, als es rauskam. Das war auch schon 2 Jahre her oder
ja,
so.
Ja. Ich habe es echt viel zu spät entdeckt.
Oh, so viele verlorene Möglichkeiten.
Ja, ich weiß.
So, jetzt haben wir dich gefragt nach Spielen, die teuer waren oder mit denen du viel Zeit verbracht hast oder die du gar nicht kanntest. Aber jetzt ist natürlich doch die wichtigste Frage. Was ist denn dein Lieblingsspiel?
Was ganz Langweiliges. Es tut mir leid. Es ist einfach, ich finde, Plants vs. Zombies auf dem iPad ist total toll.
Was?
Ja, es macht einfach nur Spaß. Und ich muss echt sagen, das mit dem Retina-Display, ich habe die ersten 2 Wochen, also ich habe immer wieder nur laut vor mich, wie hingesagt, wie geil sieht das denn aus? Wie geil sieht das denn aus? Also wenn man das so zum ersten Mal so als völliger Neuling betrachtet, wunderschön. Mhm. Und Plants vs. Zombies kommt da drauf richtig, richtig gut. Also das ist ganz toll. Ich überlege, was ich total lustig finde, ist, das ist auch relativ neu.
Ja, aber für alle, ja? die sich fragen, Plants vs. Zombie ist schon einfach Plants vs. Zombie. Das ist jetzt nichts irgendwie Spezielles.
Nee. Okay. Es gibt auch In-App Purchases, aber die braucht man überhaupt nicht. Also braucht man echt gar nicht. Man kommt auch so genug an Geld ran. Und was ist denn noch toll? Ich weiß gar nicht, es gibt vieles. Also Ridiculous Fishing hatten wir schon. Hieß, was ich ganz super finde, was ganz neu ist, Dumb Ways to Die. Das ist so ein nettes Zwischenspielchen. Habt ihr das gespielt?
Nee, ist das?
Das sieht aus wie so ein Flash-Game eigentlich nur. Und du musst, du hast so ein Szenario und musst ganz schnell irgendwie reagieren. Also zum Beispiel, du siehst da drei Männchen stehen und da steht, rette sie vor dem Zug. Und dann musst du einfach mit dem Finger die schnell einen Schritt nach vorne bewegen. Das weißt du am Anfang aber noch gar nicht. Und wenn du das zu spät machst, kommt ein Zug und überfährt sie. Also so als Beispiel.
So eine Art WarioWare.
Ja, genau, so ähnlich. Genau. Und dann musst du halt so viele dieser Szenarien wie möglich versuchen zu überleben. Und wenn nicht, dann grillt dich der Toaster oder die Piranhas fressen dein Gemächt oder... Ja, also es ist sehr, sehr lustig gemacht, macht echt Spaß.
Dinge, die wir in diesem Podcast gelernt haben, Jagoda hat ein Gemächt und es wurde von Piranhas gefressen.
Ja, das ist schon vorgekommen.
Was ich jetzt noch interessant finde, ist, du bist ja auch sozusagen, was rundenbasierte Strategie angeht, nicht abgeneigt.
Ja, in der Tat.
Und was ich mich frage, ist, warum ich dich viel zu selten hier sehe.
Ich kann's dir sagen. Weil du mich fertig machst, ich ganz nicht. Nee, es ist echt schwer. Immer wenn ich dann da reingehe und sehe, oh, der Markus hat wieder einen Zug gemacht, denke ich nur, oh toll, welche Figur hat er jetzt umgebracht?
Also zum,
was ist jetzt schon wieder passiert?
Zur kurzen Erklärung, es handelt sich hier beim Hero Academy. Ein rundenbasiertes Strategiespiel, das nur gegeneinander geht. Also es gibt auch so eine Art Rätsel-Einzelsetting, aber letztendlich spielt man es nur gegeneinander und man hat verschiedene Völker oder Stämme, die man auswählen kann und dann ein fünf Reihen hohes Spielfeld und ich glaube 8 Reihen breites, schachbrettartiges. Und da kann man halt verschiedene Männelkiken gegeneinander antreten lassen. Und ja, das macht eigentlich ganz viel Spaß, weil man nicht immer darauf warten müsste, dass die Mitspieler nicht ziehen. Und aber was sie anscheinend nicht gut geschafft haben, ist, man kann es halt also nur begrenzt mit Freunden spielen, wenn der Skill-Level zu unterschiedlich ist, habe ich irgendwie das Gefühl. Also, weil ich kenne dieses Gefühl.
Zu gut.
Nee, ich kenne das Gefühl auch umgedreht. Es gibt da so ein, zwei Angstgegner, die ich aus meiner Twitter-Timeline gefischt habe und gegen die will ich eigentlich nicht spielen, weil das ist so, da denkst du dann nach so 50 so, ja, also ich kann es ja noch weitermachen, aber ich sehe doch jetzt schon wieder, dass das nichts wird.
Also mich mag es, also ich dachte, ich würde Hero Academy mögen, aber ich mag es irgendwie nicht, weil ich damit verliere. Aber eigentlich aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass es immer so unglaublich lange dauert, so ein Spiel zu Ende zu bringen. Du spielst halt echt so lange da dran. Das wird halt noch, also nicht nur sind es viele Züge, die man macht, sondern es sind auch noch, also man muss auch noch lange warten zwischen den Zügen. Und da mag ich halt Spiele lieber, wo so eine Partie 10 Minuten deine Aufmerksamkeit braucht und du spielst dieses Spiel 10 Minuten lang, du hast verloren und dann kannst du was anderes machen.
Naja, was ich mich frage, ob sowas funktionieren würde, ist, dass es da auch so eine Quick-Game-Runden gibt, also wo du wirklich innerhalb einer Minute ziehen musst, aber bin ich mir nicht sicher, ob das sozusagen das Netzwerk überhaupt hergibt und so eine Sache. Aber ja, habt ihr mal versucht oder habt ihr jemals gegen andere Leute gespielt, die dann halt nicht so frustrierend waren?
Ja.
Und da macht es dann mehr Spaß, oder wie?
Da macht es dann mehr Spaß, aber dieser jemand, ich denke da gerade an jemand Bestimmtes, der war dann auch frustriert durch andere Menschen und hat dann auch aufgehört zu spielen. Ja.
Aber
das ist, war schade.
Ja, das ist ein bisschen problematisch, weil wenn jeder aufhört zu spielen, wenn er frustriert ist, dann spielt ja irgendwann keiner mehr mit keinem.
Ja, dann spielt nur noch der Markus gegen sich selbst.
Es ist ja nun nicht so, dass ich der Obergott von Hero Academy bin, also bei weitem nicht. Da gibt es schlimme Leute. Aber tatsächlich so eine Art Skillsystem wäre da ganz sinnvoll. So ein Elo-Rating oder sowas, wie es bei Schach gibt oder bei Carcassonne zum Beispiel gibt es das ja auch, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich mag es einfach total, eigentlich total, weil es halt ist halt rundenbasierte Strategie. Aber naja, das ist halt generell so ein Ding. Also auch wie bei Tower Defense. Tower Defense gab es ja ein paar ganz gute Sachen. Also eins, das heißt, glaube ich, tatsächlich nur Tower Defense. Oder halt Kingdom Rush war auch ganz cool. Plants vs. Zombie zählt ja auch mit zu diesem Genre. Aber ich habe das Gefühl, da kommt nichts Neues mehr raus. Hm. Magst du Tower Defense? Jagoda?
Ja, total.
Hast du denn viele Spiele in erster Richtung ausprobiert auf iOS jetzt?
Auf iOS habe ich eigentlich jetzt nur tatsächlich Frontiers, also Kingdom Rush und Plants vs. Zombies. Und das war's. Das war's, ja.
Weil dich andere nicht angesprochen haben oder weil du noch nicht dazu gekommen bist?
Nee, das reicht. Ich glaube, das befriedigt in Anführungsstrichen eigentlich alle Tower-Defense-Gelöste, die man so braucht.
Ja, das
Es ist wirklich so, dass die, also Plants vs. Zombies macht dann einfach Laune und das System ist gut und ausgereift, finde ich. Kingdom Rush sowieso. Und was, ich brauche dann irgendwie nicht mehr.
Hm. So. Okay, wie ist bei dir denn?
Ich weiß nicht, ich finde Kingdom Rush super, aber ansonsten das ganze Genre finde ich gar nicht so interessant. Ich bin dann irgendwie eher interessiert an Rundentaktik und sowas, deswegen habe ich ja auf iOS irgendwie kaum irgendwas gefunden, was ich interessant finde. Also ich glaube, Kingdom Rush war jetzt so tatsächlich das erste Tower Defense Spiel, das ich mir bewusst auf iOS gekauft habe.
Okay.
Ja.
Okay, ich habe halt ziemlich viel ausprobiert und es ist auch so eine der wenigen Sachen, die ich tatsächlich ab von den Highscore-Listen so suche. Ich gebe ab und zu tatsächlich mal Tower Defense oder Defense ein in eine Suchmaske und gucke dann und passiert halt einfach seit Jahren nichts mehr. Mhm. Alles, was rauskommt, sind Spiele, die halt irgendwie Free-to-Play sind und dann halt nicht spielbar, weil du halt dann wieder irgendwelchen Scheiß kaufen musst. Oder Kingdom Rush-Klone. Zurück zur Rundenstrategie. Hast du da noch irgendwas entdeckt, Jagoda?
Es gibt noch Red Soldiers. Ich glaube, da spricht man so aus.
Ja.
Das ist quasi Hero Academy in 3D, so ein bisschen.
Mhm.
Um es einfach auszudrücken. Aber es hat mich jetzt auch nicht angesprochen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das wer von euch länger gespielt hat. Es ist tatsächlich, ja, du hast dann halt deine verschiedenen Elite-Einheiten und die kannst du, glaube ich, auch so ein bisschen ausstatten und dein Team auswählen und dann hast du so eine bestimmte Mission. Irgendwie öffne so eine Truhe oder positioniere dich da und da und musst deine Gegner ausschalten. Und da spielst du, glaube ich, kannst du auch gegen echte Gegner spielen. Es gibt auch so einzelne Missionen, die kannst du quasi solo machen. Und was irgendwie hat es mich jetzt nicht weiter angesprochen.
Hm. Ich habe es auch probiert.
Same here.
Ja. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen so Schmalspur XCOM.
Ja,
genau.
Langweilig. XCOM, darauf freue ich mich.
Echt?
Ja.
Also theoretisch ja, praktisch bin ich da sehr unsicher, ob das gut wird.
Warum?
Naja, weil ich fand auf dem PC die Level tatsächlich manchmal ein bisschen zu klein.
Mhm.
So, von daher, die Levelgröße wäre vielleicht gut. Aber ob die Steuerung so hinkriegen und die Balancing und so, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und ich frage mich auch, ob das Spiel vielleicht eine Nummer dann doch zu groß ist für ein iOS-Spiel.
Ah, zu komplex. Ich weiß nicht. Ich habe neulich, also XCOM, wer es nicht kennt, Rundenstrategie-Taktikspiel, wo man eine Organisation leitet, die gegen Aliens kämpft, die Erde invasieren. Und es ist ein super tolles Spiel und ich finde es genial, ich finde es fantastisch. Es ist ein ganz großartiges Rundenstrategiespiel. Und die kleinen Level und so, ich habe neulich mal so ein Video gesehen von einem anderen XCOM Remake, weil XCOM legendäres Spiel aus den 80ern, Ende 80er. Ja. Und das heißt Xenonauts. Und das ist dann sehr, sehr viel klassischer XCOM als XCOM. Und da sind die Level riesengroß und es gibt ganz, ganz viel Freiraum. Und irgendwie fand ich das so, sieht jetzt gar nicht so interessant aus. Okay, gut, dann kannst du halt deinen Soldaten befehlen, erstmal 5 Minuten lang über eine weiße Fläche zu sprinten, irgendwie durch den Schnee zu sprinten, bevor sie abgeschossen werden und du dann weinst, weil das dein Lieblingssoldat war. Aber macht das Spiel irgendwie interessanter? Nö. Und bei XCOM sind die kleinen Level, irgendwie passiert sehr viel schneller was und das ist alles so ein bisschen kleiner und kompakter und es kommt schneller diese ganzen Situationen, wo man um seine Einheiten fürchtet. Und das ist irgendwie auch sowas, was ich bei diesen Red Soldiers vermisst habe. Es ist einfach nur so, ja, okay, dann schieß 5-mal mit der Uzi auf den dicken Typen und so. Okay. Dauert.
Ja, da gibt es jetzt auch Warhammer Quest, was ja für mich sozusagen ein Warhammer, ich mag das Universum, dann rundenbasiert. Und also es war ein ewiges Hin und Her. Kann man nachlesen auf Superlevel, gibt es gerade einen sehr langen Artikel dazu. Aber letztendlich muss ich sagen, auch das enttäuschend, weil A, nur ein Reskin eines vorangegangenen Spiels, nämlich Hunter, was auch irgendwie total okay wirkt, aber dann tatsächlich einfach keinen Spaß macht. Und ja, generell, generell eher so alles,
Ja. Ja, ich habe irgendwie noch kein Spiel gefunden, das mich über längere Zeit so total packt und so, wow, das ist total clevere, geile Rundenstrategie, irgendwie, wo das Spiel an sich, wo irgendwie die Spielsysteme so interessant sind, dass man da irgendwie längere Zeit mit verbringen möchte. Irgendwie bei
Meinst du sowas wie Fire Emblem?
Sowas wie Fire Emblem, ja. bei Warhammer Quest, da hat man irgendwie schnell die ganzen Gegner gesehen und eigentlich ist es immer, positioniere deine Leute vor den Raum, lauf in den Raum rein, prügel auf die Gegner ein.
Versperre mit den beiden Tanks den Türdurchgang, genau. Und mit den Fernkämpfer ja. stehen dahinter und machen ja. alles tot. Ja, leider. Ja. So, ich habe tatsächlich, und deswegen fand ich das eigentlich heute so spannend, das Gefühl, wenn ich so in den App Store gucke, iOS ist ausgespielt.
Mhm. Okay.
Also es gibt ganz wenig neue Sachen, die mich begeistern, so wirklich ab und zu mal. Aber so als Spieleding verliert zumindest, also das iPhone vor allen Dingen, immer mehr an Wert, weil es halt zu wenig neue geile Sachen gibt. Und ich finde das irgendwie vorbei.
Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es gibt immer noch super viel interessante Sachen, die rauskommen, meiner Meinung nach. Also wenn man sich jetzt nicht auf diese Genres beschränkt, die super populär sind, sowas wie Tower Defense oder irgendwie Rundenstrategie, die dann aber irgendwie super simpel ist, dann gibt es ja immer wieder so kleine Überraschungen wie Yearwalk oder sowas. Solche komischen Adventure-Sachen oder The Room, das nichts mit Tommy Wiseaus Film The Room zu tun hat. Leider. oder Star Command, das scheiße ist, aber es versucht. aber es versucht zumindest was. Oder Ridiculous Fishing oder sowas. Irgendwie so kleine Sachen, die dich über längere Zeit beschäftigen können.
Naja, genau. Es gibt ab und zu mal wieder die kleineren, aber das ist dann wirklich so ein kleiner Zeitvertreib, der aber sozusagen das jetzt nicht als mobile Spielekonsole rechtfertigt. Und dann gibt es halt die größeren, komplexen Sachen. Aber ich finde, für sowas wie Adventures finde ich das zum Beispiel total ungeeignet. Also ich möchte tatsächlich auf Tablets oder auf Touchscreen sozusagen nur Dinge spielen, die ich jederzeit unterbrechen kann. Mhm. Und da hört es bei so komplexen Geschichten halt einfach schnell auf. Ja, Goda, wie ist denn dein Ausblick auf dein weiteres Verfahren mit diesem Touchscreen-Computer, den du jetzt dein eigen nennst?
Also ich halt, so wie Dennis sagt, diese kleinen Perlen, ich glaube, da wird's noch einiges geben. Und ich bin ein bisschen pessimistisch, was diese ganzen In-App-Sachen angeht, weil ich habe mich echt auf die Suche begeben und es ist wirklich schwer, da irgendwelche neuen Sachen zu finden, die nicht darauf setzen. Aber ich freue mich. Also ich muss sagen, mir macht es echt einfach Spaß. Also ich bin ja echt auch neu und es sind wirklich diese Zwischendurchspiele. Also für was Ernsthaftes, sage ich mal, habe ich einfach einen PC. Ja? Hm. Aber so diese, wie heißen die, Free-Runner-Sachen oder so? Oder Endless-Runner? Ich weiß gerade gar nicht.
Endless-Runner.
Die sind zum Beispiel mit dem Pad, das macht einfach Spaß. Das ist cool und ist genau das Richtige dafür, finde ich.
Was ist da dein Lieblings-Runner?
Was ich toll fand, Skisafari. Kennt ihr? Das macht einfach Action.
Du kennst Skisafari nicht?
Nee.
Skisafari ist Jetpack Joyride in cool.
Okay.
Richtig, auf Yetis reiten und auf Pinguinen
ja. Okay, gut, Yetis reiten.
Und, ja. Und du kannst, es gibt sogar ein Weihnachtslevel, da kannst du, wenn du durch die passende Hütte fährst, kriegst du einen elektrisch betriebenen Motorwagen, von dem du dann aber später auch Rentiere spannen kannst. Also du kannst tatsächlich sozusagen die Rentiere einsammeln und dann ist das total super. Ja, Skisafari sollte man auf jeden Fall gespielt haben.
Okay.
Genau. Und bei der Gelegenheit, da gab es noch Pitfall oder so, ne? Das ist so ein Remake. Und da gibt es etwas, was ich ganz furchtbar finde, was ich noch ansprechen muss. Und zwar, das nennt sich Local Alerts oder so. Das heißt, du kannst, du wirst ja manchmal gefragt, möchtest du Benachrichtigungen von diesem Spiel erhalten?
Ja.
So? Und dann sagst du nein. Und das habe ich auch bei Pitfall getan. Und trotzdem kam nach 2-3 Tagen, oh, die Welt geht unter, spiel doch mal wieder Pitfall und renne.
Das finde ich auch so krass. Das ist bei ganz vielen Spielen so, dass ich die installiere und sage, ich will keine Notifications. Und dann schicken die Spiele das trotzdem.
Ja, und das ist dieses Local Alerts Schlupfloch, wie ich gelernt habe, dank Twitter. Und die nutzen das einfach aus, obwohl das für andere Dinge gedacht war. Und das finde ich ziemlich unverschämt. Ja. So, jetzt ist es raus. Schweinerei, lass das.
Indeed.
Yes. Das ist aber wirklich scheiße, das ist ja.
Ja. Gut, wir werden aber allerdings weiterhin iOS, also zumindest unter Beobachtung halten. Die Lage ist noch nicht ganz verloren, aber ich sehe sie trotzdem pessimistisch. Aber das ist ja auch meine Ausgabe hier. Neben
ich möchte eins noch.
Ja.
Ubisoft, gerade The Crew, also ein neues Autorennspiel, wo du dann auf dem iPad sozusagen dein Auto designen kannst und tunen kannst und das dann in dein Spiel auf der Konsole PS4 oder Xbox One sozusagen automatisch synchronisiert wird und so. Das ist doch voll cool. Du kannst von unterwegs dann, also jetzt nur so als Beispiel, dein Auto machen und dann kannst du nachher damit Rennen fahren. Ich finde das toll.
Also
ich finde, das ist eine gute Nutzung.
Also ich bin ja bei Autorennspielen so, bitte lass mich in das Auto reinsetzen und losfahren.
Ja, aber dieses ganze Spiele auf der Konsole oder auf dem PC werden erweitert durch noch eine Ausgabe auf dem Tablet, also dass man mit dem Tablet oder mit dem Telefon in dieses Spiel irgendwie irgendwas machen kann. Das ist ja dann irgendwie eine der Trends auf der E3 gerade. Also gibt es ja auch dieses, wurde ja auch vorgestellt von Ubisoft auch, The Division, ein Third-Person-MMO-Shooter, wo man durch ein verwüstetes New York läuft mit Freunden und Sachen abschießt. Und da soll man dann auch mitspielen können mit einem Telefon oder Tablet oder sowas, dann sind die Leute am PC, an der Konsole, sind dann die Soldaten und derjenige mit dem Tablet ist dann so ein kleiner Hubschrauber, der dann Ziele markiert oder Unterstützungsfeuer gibt oder so.
Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Zukunft hat, ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das gut spielbar ist, ob Leute daran wirklich Spaß haben. Weil wenn ich mit Freunden zusammenspielen möchte, dann würde ich ja dann wahrscheinlich mich verabreden und sagen, ey, lass uns das mal spielen, statt ich bin jetzt ein komischer Hubschrauber, flieg euch gleich rum. Also nee, ich gehe dann einfach und dann rede ich mit. Aber vielleicht ist das total lustig und macht super viel Spaß, wer weiß.
Ich würde ein Hubschrauber sein.
Ah. Gut, das würde ich dann auch als schönes Abschlusswort nehmen. Also Leute, kauft Spiele, die Geld kosten, das ist eine gute Idee und lasst uns euer Hubschrauber sein. Und schreibt in die Kommentare auch Empfehlungen für Spiele, die wir nicht erwähnt haben, die man aber unbedingt gesehen haben sollte, wenn man gerade iOS entdeckt oder es einfach bis jetzt übersehen hat. Plus diese ganze, das finde ich übrigens sehr witzig, weil wir planen für Superlevel am nächsten Sonntag eine Sendung aufzuzeichnen, wo es nochmal konkret um dieses ganze, was macht In-App Purchases mit dem Spieldesign der letzten Jahre. Da wird es also nochmal ganz ausführlich um das Thema geben. Wird dann quasi Teil 2 dieser Sendung, so wie es sich jetzt entwickelt hat. War nicht die Absicht, aber kam halt so. Ich danke Dennis Kogel.
Gern.
Und Jagoda Scheinprobleme.
Juhu.
Und wünsche euch viel Spaß beim Spielen.